Hallo und herzlich willkommen bei Essenz pur, deiner Inspirationsquelle für mehr Bewusstsein. Schon früh habe ich bemerkt, dass ich Geräusche, Gerüche, Gefühle von anderen Menschen anders aufnehme als meine Außenwelt. Ich war schon immer sehr geräuschempfindlich. Also wenn jetzt meine Nachbarn den ganzen Tag klopfen oder reden oder tanzen würden, würde das meine Nerven sehr strapazieren. Selbst ins Kino nehme ich Ohrstöpsel mit, weil mir das viel zu laut ist. Ich spüre dann einfach jeden Ton so extrem in meinem Körper, dass mich das dann nach einer halben Stunde so belastet, dass ich, wenn ich jetzt nicht für Schutz sorgen würde, müsste ich gehen. Ich bin ein Hochempath. Hochempathen sind sehr empfindlich. Sie sind sehr spürig, sehr fühlig, sehr wahrnehmend, was die Geräusche, Gerüche und Empfindungen im Außen angehen. Früher hatte ich mehr Mühe damit. Ich wusste nicht so ganz, wie ich mich abgrenzen soll und was mit mir eigentlich nicht stimmt. Ich bin einfach ein bisschen anders und viele andere Menschen auch. Heute sorge ich einfach dafür, dass ich mich zurückziehe, dass ich mir Ruhe gönne oder Abhilfe schaffe. Wie zum Beispiel im Kino mit den Ohrenstöpseln. Und auch nachts, also größtenteils schlafe ich nachts mit Ohrstöpseln, sonst wäre ich bei jedem Geräusch wach. Es hat natürlich auch seine Vorteile, weil man nimmt seine Außenwelt viel intensiver, viel ungefilterter wahr. Und wenn man sie nutzt, dann kann man sehr gut damit arbeiten und gerade in sozialen Berufen viel mehr für seine Klienten oder Patienten rausholen. Weil man nimmt sie ganz anders wahr, man fühlt sie viel intensiver und kann sich so natürlich viel gezielter und effektiver in den Menschen hineinfühlen. Mit meiner Schwester habe ich mich über dieses Thema unterhalten und was wir alles als Hochempathen erlebt haben, das teilen wir in dieser Folge mit dir. Danke für dein Sein und danke fürs Teilen deiner Lebenszeit mit uns, Sophia und Tünde.
Hallo ihr Lieben!
Hallo zusammen! Ich würde mich gern über die Empathie unterhalten, wenn es dir angenehm ist.
Sehr selbstverständlich.
Die Empathie bezeichnet die Fähigkeit und Bereitschaft, Empfindungen, Emotionen, Gedanken, Motive und Persönlichkeitsmerkmale einer anderen Person zu erkennen, zu verstehen und nachzuempfinden. Ein damit korrespondierender allgemeinsprachlicher Begriff ist Mitgefühl. So Wikipedia.
Ah. Das war jetzt sehr empathisch von mir, gell?
Ja, sehr. Ich habe vor ein paar Monaten einen Test gemacht und konnte hinter jede Frage ein Häkchen setzen. Und das Ergebnis war, dass ich nicht nur empathisch, sondern hochempathisch bin. Ist jetzt nicht ein extra Alleinstellungsmerkmal oder macht mich nicht zu einem besonderen, besseren Menschen. Sonst bedeutet einfach nur, dass ich Empfindungen von anderen Menschen ungefiltert wahrnehme.
Und besser deuten kannst vor allem. Mhm. Weil du kannst sie wahrnehmen und dadurch kannst du sie für dich deuten, wahrnehmen, entschlüsseln, wie man es auch immer nennen mag. Das ist ja das, was ich in meinem Job auch den ganzen Tag mache. Mhm. Die können sich ja zum Teil gar nicht verbal artikulieren. Das heißt, mir bleibt gar nichts anderes übrig, als zu schauen, was brauchen sie, was wollen sie, wie teilen sie sich mit und das über die Empathie rauszufiltern.
Ja, du arbeitest ja viel auch mit Körpersprache. Du nimmst wahr, wie verändert sich der Körper, wie gestikulieren die Menschen oder versuchst ja zu entschlüsseln, was sie dir mitteilen möchten auf verschiedensten Arten und Formen. Das macht ja zum Beispiel ein Empath auch typisch aus. Die Menschen in sozialen Berufen, Coaching-Berufen, also wir beide, sind absolut prädestiniert für Hochempathie.
Ja, es ist halt, also ich habe halt die Erfahrung gemacht, gerade auf der Intensivpflege, oder wenn du da arbeitest und du bist nicht empathisch, dann wird es schwierig, weil du merkst einfach nicht, geht es ihnen gut, geht es ihnen schlecht, was ist los, fühlen sie sich wohl oder nicht. Das merkst du dann nicht, wenn du keine Empathie hast oder Hochempathie oder wie man es auch immer nennen mag. Es ist einfach, du kannst dich in denjenigen weder reinversetzen, noch kannst du es nachvollziehen, noch kannst du es nachempfinden. Und dann wird es schwierig, weil wenn du dich nicht reinfühlen kannst, dann reagierst du auch anders.
Ja, weil du dann mit deinem Verstand versuchst, etwas zu lösen, anstatt den anderen wirklich mit all deinen Sinnen wahrzunehmen und herauszufühlen, was dieser Mensch braucht in dem Moment.
Klar. Wie oft habe ich ängstliche Personen vor mir, die dann einfach kurz vorm Durchdrehen sind und ich gehe hin und sage, ich bin da für sie, sie können sich jederzeit melden, ich bin nicht weit weg und ich schaue gut nach ihnen. Wir haben auch draußen Monitore, wir haben drinnen Monitore, ich sehe alles, es geht nichts an mir vorüber. Die schlafen wie die Babys, weil sie wissen, sie sind sicher.
Ja, weil du ihnen das Gefühl von Vertrauen und Sicherheit gibst. Dadurch, dass du mit ihnen sprichst und nicht so tust, wie ob sie irgendwie wer sind, der jetzt in irgendeiner Koje liegt.
Ja, klar, es ist halt, jeder handhabt das halt auch anders. Und ich meine, es ist jetzt keine hundertprozentige Erfolgs, wie soll ich sagen, Quote, aber zu 95% funktioniert's. Und das ist für mich Beweis genug, dass es okay ist. Und wenn du empathisch veranlagt bist, dann sind die Menschen bei dir auch nicht, also ich bleibe jetzt mal ganz kurz bei der Krankenpflege, wenn die jetzt verwirrt sind und du kannst es nachempfinden und nachfühlen, was denn da wirklich los ist, dann kannst du auch ganz anders agieren, reagieren und die werden viel ruhiger. Es funktioniert auch nicht immer, weil es hat ja verschiedene Ursachen, warum jemand durchdreht oder nicht durchdreht. Aber es ist trotzdem, wenn du Ruhe reinbringst und lesen kannst, wo das Problem liegt, ja, dann hast du es meistens leichter. So, jetzt haben wir genug von Krankenpflege.
Wieso? Es gehört dazu, weil mitfühlen ist ja eine Eigenschaft von Empathen, ja. Mitzufühlen und den anderen auch zu fühlen. Weil wenn du kein Mitgefühl hättest, dann könntest du dich ja nicht in den anderen Menschen hineinfühlen, hineinversetzen in seine Situation. Ob er jetzt Hilfe benötigt, was weiß ich, in deinem Fall meist anatomisch, oder ich halt psychisch, oder es gibt ja verschiedene Gründe oder Situationen, wo jemand, wo du dich reinfühlen kannst oder dein Mitgefühl benötigt.
Ja, wenn man nicht reinfühlen kann, ist es halt, es macht das Leben einfach schwerer, oder? Du kannst die ganze Situation nicht so gut erfassen, nicht so gut einschätzen. Also ich habe einfach bei mir jetzt Menschen, also Kollegen, mit denen ich arbeite, das sind keine Empathen. Meiner persönlichen Meinung nach haben die es schwerer, weil die ecken immer an. Die machen oft zur falschen Zeit die falschen Sachen, weil sie einfach nicht merken.
So nach Schulbuch, meinst du?
Ja, sie merken einfach nicht, dass es jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist oder dass man eben nicht nach Lehrbuch arbeiten kann. Das funktioniert meistens nicht.
Ja, jeder Mensch ist ja auch individuell. Du kannst ja, jeder Mensch ist ganz anders.
Vor allem, ich muss nicht jede Erkrankung gehabt haben, um mich reinfühlen zu können, weißt du?
Nein.
Ich kann ja nachfühlen, dass es, also ich muss den Schmerz nicht fühlen, damit ich weiß, dass es weh tut. Verstehst du? Und das ist halt das, wenn du das nicht nachempfinden kannst, dann ist es einfach schwierig, sagen wir so, bei mir hat keiner Schmerzen. Ja, also ich meine, es sei denn, es ist wirklich jemand, der einen halben Schrank braucht, haben wir auch schon alles gehabt, aber es ist einfach, ich sorge dafür, dass derjenige das bekommt, was er braucht. Braucht er Ruhe, kriegt er Ruhe. Braucht er Dunkelheit, kriegt er Dunkelheit. Braucht er Licht, kriegt er Licht. Braucht er ein Gespräch, kriegt er ein Gespräch. Braucht er Bewegung, kriegt er Bewegung. Und das sind halt so Sachen. Aber zum Beispiel, wenn jemand Ruhe braucht und ich zwinge ihn, sich zu bewegen, das hat mit Empathie nichts mehr zu tun. Mit der Begründung, man muss sich ja bewegen, weil er kann ja nicht den ganzen Tag im Bett liegen. Ja, wer sagt denn das? Wenn ich 40 Fieber habe, dann stehe ich auch nicht auf, nur auf Toilette.
Ja.
Ja, aber ist doch logisch. Ich meine, dann sage ich immer, ja, was machst du denn, wenn du Grippe hast oder wenn es dir schlecht geht? Na, ich schlaf dann, sage ich, ja, und deinem Patienten verwehrst du das aber. Und das sind so Sachen, das verstehen die nicht. Die haben dieses Gefühl, dieses Feingefühl nicht, differenzieren zu können, was ist nötig, was ist unnötig und wo habe ich einen Spielraum.
Mhm.
Und ganz im Ernst, meistens wollen sie eh bloß Ruhe. Was wollen sie denn sonst? Wenn ich krank bin, was will ich denn? Will ich Entertainment? Nein. Will ich essen? Nein. Und das ist, du bist reduziert auf das, was du, was deine, wie soll ich sagen, du bist reduziert auf deine Grundbedürfnisse.
Hm. Ja, aber das macht ja auch wieder den Empathen aus, sich für andere einzusetzen.
Hm.
Dieses, auch manchmal in den Kampf zu gehen und für den anderen Menschen einzustehen und sozusagen das Recht für den anderen mit einfordern.
Ja, es ist manchmal schwierig, also gerade der Kampf, oder wenn du siehst, das passt einfach nicht und du kannst ja nicht auf allen Ebenen kämpfen, ja.
Nee, deshalb sind ja viele Empathen auch autoritär, also sie sind in Führungspositionen, weil sie dann das besser durchsetzen können.
Mhm.
Wobei ich kenne auch viele Nicht-Empathen in Führungspositionen.
Ich wollte gerade sagen, ich kenne mehr Nicht-Empathen als Empathen in Führungspositionen.
Sag mal so, es wäre die richtige, wäre manchmal mehr angemessen.
Ja, vor allem, du könntest dann auch mit den Mitarbeitern ganz anders umgehen, weil du dich einfach reinversetzen könntest.
Ist sozialer. Ist halt vielleicht nicht wirtschaftlicher, aber auf jeden Fall sozialer.
Naja, sozial ist ja meistens nicht gefragt.
Ja.
Das habe ich jetzt ganz leise gesagt.
Wobei, ich glaube, in Zukunft wird es immer mehr dazu übergehen, dass man da auch sozialer ist, dass man individuell auf den Menschen eingeht und Rücksicht nimmt, weil jeder Mensch ist so unterschiedlich, jeder Mensch hat ganz andere Rhythmen. Warum müssen alle um 8 Uhr morgens anfangen oder um 9? Lass doch die Menschen dann anfangen, wenn sie möchten. Zum Beispiel mein Chef, manchmal komme ich zwischen 11 und 12 und sage, oh sorry, heute ist ein bisschen sehr spät geworden. Sagt er, wieso, alles okay. Der weiß genau, ich gehe auch nicht vor 10 nach Hause.
Ja, das wird bei mir ein bisschen schwierig. Ja, wenn die eine Schicht nach Hause gehen will, dann kannst du nicht sagen, ich komme mal 3 Stunden später, bleib doch mal 3 Stunden länger. Das lässt sich in manchen Berufen, lässt sich das machen, aber das kannst du in einem Schichtbetrieb, egal ob jetzt Krankenpflege oder am Band oder sonst wo, kannst du das nicht machen, weil der andere will nach Hause. Also,
ja, schon
ist klar. Mal, du hast einen Luxus, was das angeht. Ja, ist ja schön, das stimmt, dass du es hast, ja, genieß es.
Ich habe es jahrelang visualisiert.
Ja, ich visualisiere es auch noch, dass ich bei vollem Gehalt zu Hause bleiben kann. Gesund, vor allem gesund, ohne Einschränkungen. Aber bis jetzt hat es noch nicht geklappt. Ich arbeite dran.
Ich glaube, dir wäre voll langweilig.
Meinst du?
Ja.
Ich war jetzt 5 Uhr zu Hause, ich habe mich so pudelwohl gefühlt.
Ja, aber du bist in Chats unterwegs und hilfst Leuten und gibst ihnen Auskunft medizinisch, also nicht medizinisch, sondern was sie fürs Wohlbefinden
Alternativ
tun.
Alternativmedizin.
Ja, eben.
Ja, aber das mache ich doch erst seit 3 Tagen. Es ist lustig, ich finde es toll.
Ich finde es ja gut, was alles in deiner freien Zeit zu dir kommt.
Ja, ich habe schon immer gern geholfen und wenn ich jetzt eine Gruppe gefunden habe, die auf meiner Wellenlänge ist und auch mehrere Empathen darunter sind, dann ist das natürlich sehr angenehm und dann gebe ich auch gern Ratschläge, warum nicht, wenn sie es wissen wollen. Ich meine, natürlich, die meiste Zeit höre ich nur zu, wie die anderen auch. Ich meine, wenn 50 Leute da sind, da können nicht 50 Leute auf einmal reden, das ist klar. Das ist auch völlig in Ordnung.
Was auch so typisch ist für Empathen, ist, dass sie sehr verbunden sind mit der Natur, mit den Tieren, mit den Pflanzen.
Oh, jetzt müsste man ein Bild einblenden von meinem Balkon, wo die Tomaten jetzt noch wachsen, die Gurken.
Letztes Mal hat sich unsere Freundin, ich saß mit ihr hier und du bist rausgegangen, hast mit deinen Pflanzen geredet und sie so, das macht jetzt nicht immer. Sag ich, doch, die redet immer mit den Pflanzen.
Echt?
Ja.
Wer hat das gefragt?
Sag ich dir jetzt nicht, sag ich dir nachher.
Ja, mir schon klar.
Du weißt eh schon wer, ich hab's dir schon gesendet.
Ja, ich hab's schon empfangen. Aber das ist echt, das ist krass. Naja, ich meine, aber ich mach das unbewusst.
Ja, hier bin ich rausgegangen. Oh, meine Schönen, guckt euch doch mal an. Oh, guck mal.
Sagt die eine, also neulich war uns jemand besuchen und hat sie gesagt, kein Wunder, wachsen bei dir die Pflanzen so gut. Du redest ja so liebevoll mit denen. Sag ich, echt?
Viele, also gerade wir Empathen, wir haben so ein Gefühl für Pflanzen. Wir wissen, ja, wir achten sie. Auch genauso die Tiere. Ich glaube, deshalb war ich schon immer Vegetarier. Und du hast einfach eine andere Verbindung. Du nimmst diese, das sind ja Lebewesen im Grunde, ja, die sind ja nicht tot, die wachsen ja.
Ja, klar,
die,
wie verrückt.
Ja, die produzieren Babys.
Ja, extra für mich, Tomaten, kleine Tomaten, rote, gelbe. Aber du hast gesagt, man muss sich um die Pflanzen kümmern und Empathie und was weiß ich. Aber ganz ehrlich, ich gebe dir nur ab und zu ein bisschen Wasser und Dünger. Also Dünger, ja nicht unbedingt, aber...
Also die paar Male, die ich da war im Sommer, hast du jedes Mal die Blätter gestreichelt und Hujibubu und
Mujibubu.
Ja.
Ist mir gar nicht aufgefallen. Da lernt man noch was dazu während dem Podcast.
Ja, aber du fühlst halt mit deinen Pflanzen mit und ich fühle halt mit den Tieren mit. Deshalb werden sie nicht mehr auf meinem Tisch landen.
Ja, ja, ich finde Tiere auch ganz toll, solange sie nicht in meinem Haushalt leben. Ja, es ist einfach, es bin halt einfach ich, ja. Ich war schon immer jemand, der seine Freiheit braucht.
Ja.
Und ich bin auch ehrlich gesagt sehr froh, dass ich keinen Hund habe, mit dem ich bei Wind und Wetter raus muss.
Vielleicht würde es dir gut tun.
Aha. Ich war jetzt jeden Tag 2 Stunden schwimmen bis vor einer Woche, seit sie mich, wie soll ich sagen, aussortiert haben. Ja, so ist das im Leben. Muss man halt umschwenken, gell?
Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich jetzt einen Kinofilm angucke und ich bin so in dem Film drin, voll emotional, mir laufen sofort die Tränen. Doch, ich kann mich dran erinnern. Weißt du noch, als wir Sweet November angeschaut haben?
Oh mein Gott, Rotz und Wasser haben wir geheult.
Oder war das Sweet September?
Ach, November. War es nicht November? Sweet November. Oh, jetzt wird gleich gegoogelt.
Du hast schon Pipi in den Augen.
Nein, hab ich nicht. Gut, so. dass es hier keinen Bildschirm gibt.
Ich glaube Sweet September, weil so kalt war es ja nicht.
Gib mal November ein. Nur so als Tipp.
Oder Sweet Oktober.
Wir können auch noch Dezember ausprobieren, bevor du November
Keanu
nimmst.
Keanu Reeves ein. Keanu Reeves.
Du kannst auch noch Dezember, Januar Sweet. Probieren, bevor du November probierst.
Sweet November.
Ach, wirklich? Da wäre ich nie drauf gekommen. Aber du hast alles andere erst probiert. Sehr empathisch, meine Liebe.
Aber das war aber typisch. Ich bin nicht nach meinem Gefühl gegangen, sondern nach meinem Kopf. Hab gedacht, es wäre September, muss doch schönes Wetter gewesen
sein. Ich bin nach meinem Gefühl gegangen. Ich habe es nicht gewusst, aber für mich war November am stimmigsten, vom Gefühl her.
Also, wir waren in Sweet November.
Siehst du?
Und ich habe, glaube ab dem halben Film haben wir beide Rotz und Wasser geheult.
Ja, das war nicht der erste Film, wo ich Rotz und Wasser geheult habe. Deswegen gehe ich so ungern ins Kino, weil zu Hause habe ich meine Taschentuchpackungen und dann kann ich Rotz und Wasser heulen, wenn ich will. Aber ich gucke ja schon lange kein Fernsehen mehr und Kinofilme auch nicht mehr. Aber wenn ich mal was angucke, dann möchte ich frei nach Lust und Laune die Tränen laufen lassen, ohne dass mich einer dafür ver- und beurteilt.
Ich glaube, unsere Taschentuchpackung war damals auch leer. Also ja. Das war ein Drama.
Also voll das Drama.
Ach Gott. Ja, auf jeden Fall, das macht auch einen Empathen aus, dass der beim Kinofilmen Rotz und Wasser heult.
Ich heul bei allem Rotz und Wasser. Bei Angehörigen, wenn...
Oder auch Musik, weißt du, die dich total mitnimmt.
Ja, auch, immer. Ich, wenn ich hier irgendwas sage, was mich bewegt, dann bin ich auch schon, fängt auch schon die Stimme an, so...
Ja, und ich muss es immer rausschneiden, weil du nicht möchtest, dass die Leute dich weinen hören.
Nein, nicht immer, aber oft. Nein, es ist einfach, ja, also die Dinge berühren dich viel schneller.
Ja, man nennt es auch Spiegeleffekt, ne? Dass wenn du jemanden siehst, der weint, oder du bist zum Beispiel bei irgendjemand und der fängt an zu weinen, du bist extrem in dem Moment empathisch und offen.
Und du nennst dich hochempath, wenn mir die Tränen kommen, kommen deine garantiert nicht. Da kannst du Gift drauf nehmen. Aber wenn deine kommen, kommen meine garantiert.
Meinst du jetzt beim Podcast? Warum soll ich jetzt anfangen
zu weinen? Nicht beim Podcast, allgemein, immer. Du guckst mich immer ganz komisch an mit so einem Welpenblick und dann so, ha? Vielleicht sagt sie mir ja, warum sie jetzt weint.
Ja, ist ja was anderes, ob du das jetzt bist oder jemand Fremdes ist.
Und bei dem anderen heulst du mit, bei mir nicht, oder was?
Vielleicht bin ich da besser eingeschwungen oder eingeschwingt. Aber bei dir weiß ich ja, du bist du und dann muss ich dich mal so lassen, wie du bist und gucken, wohin entwickelt sich das Ganze.
Du guckst jedes Mal, als ob du durch ein Reagenzglas gucken würdest, was macht das Experiment? Du müsstest mal dein Gesicht sehen. Was macht sie denn jetzt? Und dann denke ich so, guck weg. Und du guckst noch mehr und noch näher und ich so, hallo, das ist nicht empathisch.
Ja, weil du meine Schwester bist, echt. Ich gucke dann wirklich, ich muss dann gucken, okay, was passiert jetzt? Warum meint die? Die ist doch, was ist da das? Das ist so voll die Fragezeichen in meinem Kopf.
Ja, voll. Und du bist dann voll neugierig so. Ja, voll. Du willst dann alles wissen.
Ja, ja, voll.
Ja, ja, aber ich will nicht alles sagen. Ja. Tja, das Leben bleibt manchmal ein Rätsel.
Ein Mysterium.
Ja, du kleiner Hochempath, du. Ja. Großer Hochempath, excusez-moi.
Ja, da bin ich deiner Stimmung nicht gefolgt. Ich habe sie nicht nachempfinden können. Ja, du bist für mich wie eher so...
Ein Rätsel.
Ja, wie ein Zoo.
Sag ich doch, wie unsere Geschwister.
Was ist da los?
Wieso weint die jetzt und ich nicht? Nein. Ist da was gewesen, was ich verpasst habe?
Nein, bei uns ist es, glaube ich, eher so, dass ich da denke, okay, einer muss jetzt stark bleiben.
Wieso das denn?
Ja, wieso soll ich mit dir windheulen, wenn ich noch nicht mal weiß, was los ist?
Ja, das ist mir schon klar. Ich habe auch nicht gewollt, dass du mitweinst. Ich habe noch nicht mal geweint.
Wann? Vorher?
Ja. Ich habe doch nur ganz kurz eine Träne vergossen.
Ja, ich habe dich auch in dein Drama gelassen.
Es war doch gar kein Drama.
Es war nur ein kurzes Auf.
Nein, es war kein Drama. Etwas hat mich berührt.
Ja.
Ja, ich lasse mich auch heute noch berühren, stell dir vor.
Schön, ich auch.
Ja, also. Und bei mir ist es halt dann eine Träne, aber ist doch okay. Es ist meine Art, mich berühren zu lassen. Jeder hat seine eigene.
Sehr schön.
Der kleine Zugucker.
Ja, du bist halt für mich sehr interessant, so als Objekt. Was ist da los? Warum passiert da gerade das, was gerade passiert? Bei den Empathen kann es dann natürlich dadurch auch passieren, dass sie, ja, dadurch, dass sie so viel wahrnehmen, auch überlastet sind. Also überlastet von dem Außen, was sie wahrnehmen. Überlastet vielleicht von Menschen, die oft den Rat suchen. An ein offenes Ohr, an ja, einen guten Ratschlag oder Ratschlag, das Wort ist schon so brutal, gell?
Ja.
Ein offenes Herz und liebevolle Worte.
Ja, es kann ja auch Überhand nehmen, weil dein Helfersyndrom, was ja viele haben, was ich ja früher auch extrem ausgeprägt hatte, was ich noch habe, aber nicht so in dem Ausmaß wie früher. Du hast dann immer das Gefühl, du müsstest helfen. Und der andere, der nutzt es ja nicht mit Absicht aus, aber ist natürlich ein willkommene Gegenleistung. Also nicht Gegenleistung, sondern eine willkommene...
Angebot, das, ja. Was du annehmen kannst. Wenn jemand sagt, komm, ich bin doch da für dich, und dann, ja, es ist so therapeutisch. Man kann sich, man kann sein Ballast loswerden.
Wollte gerade sagen, Müllerbladeplatz.
Man kann etwas mit jemandem teilen. Man darf es nicht immer als Müllerbladeplatz.
Nein, aber ich kam mir früher als Jugendliche schon oft vor als Müllerbladeplatz.
Ich sag ja an dir.
Ja, schon klar. Ich meine, es gibt immer jemanden, der es mit sich machen lässt und der es mit einem macht, ist mir schon klar. Also das ist jetzt gar kein Vorwurf, aber ich kam mir zeitweise wirklich vor wie Müllerbladeplatz, weil ich der Feuerlöscher war für den ganzen Bezirk zum Teil. Also jetzt nicht, für jeden Einzelnen, ist mir schon klar. Von meinen Freunden.
Hochbegehrt.
Nix hochbegehrt. Da war es vom obersten Stockwerk ist eine fast vom Fenster runtergeklettert in mein Fenster und so.
What?
Ja.
Das war denn das?
Das brauchen wir jetzt nicht hier im Podcast klären.
Ach, die über uns?
Ja, die.
Ja, das war ja ein Stockwerk und du warst da schon gesagt. Ebenerdig.
Ja, und?
Oh, da war ja mal ein Drama.
Ja.
Ja, ich weiß.
Aber darum geht's gar nicht, sondern ich war die Anlaufstelle für viele. Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich heute zurückdenke, wir hatten familiär unwesentliche Probleme im Gegensatz zu denen, was die anderen hatten.
Ja, ja, ich weiß.
Also ich sag nicht, dass alles super war und dass alles schön war, aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, ich habe Glück gehabt.
Was mir oft passiert ist, dass mir Menschen so ihr halbes Leben einfach so erzählen.
Mhm.
Und gerade auch als Kind, wenn du nicht weißt, was darfst du weitererzählen, was nicht und so weiter, da hat mir unsere Nachbarin damals erzählt, dass ihr Sohn einen Herzfehler hat und nicht das Kind von dem anderen ist.
Was?
Ja, lauter so Zeug. Und es kam dann natürlich alles raus, weil als kleiner Goof, ja, was weiß ich, was ich erzählen darf und nicht. Was erzählt ihm überhaupt sowas?
Krass. Er hat jetzt wahrscheinlich jemanden gebraucht zum Reden.
Ich war vielleicht 10 oder maximal 11.
Ja, das ist natürlich die falsche Stelle, das abzuladen, ist schon klar. Aber,
Es ging mir oft so. Es ging, also, früher mehr als heute. Heute ist es dadurch, dass ich mich hier auch nicht mehr so überall tummel. Aber mir passiert das schon, dass ich auch in der Bahn angesprochen werde oder mir irgendjemand sein halbes Leben erzählt. Weißt du noch, der Typ in Frankreich?
Das war eine Frau.
Die Frau, sorry. Nein, die war den Sarkozy, hat sie.
Ja, die hat sich mega aufgeregt auf Französisch. Und wir haben beide kein Wort Französisch gesprochen und trotzdem haben wir jedes Wort verstanden, was sie gesagt hat. Weil wir einfach verstanden haben, was sie meint und was sie will.
Weil wir gefühlt haben, weil wir sie einfach empathisch wahrgenommen haben.
Ja, und die hat mit uns gesprochen und gesprochen und gesprochen. Wir haben die ganze Zeit gesagt, wir verstehen sie nicht. Aber für die war klar, wir verstehen sie. Und wir haben sie auch
verstanden. Wir haben sie auch verstanden, bloß ihre Sprache haben wir nicht verstanden.
Ja, aber das macht ja nichts. Ja, wir haben trotzdem den Sinn. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt 1:1 jedes Wort wiedergeben könnte, aber den Sinn des Gesprächs weiß ich heute noch.
Ich habe schon krasse Gespräche überall geführt. Einfach, weißt du noch? Die kranke Russin in Thailand.
Ach, hör doch auf. Da warst du ihr gegenüber empathisch, aber mir nicht. Wie kann man einem Hypochonder verraten, dass eine Krankenschwester im Haus nebenan wohnt?
Ich habe nicht gewusst, dass die so drauf ist.
Ja, ab da war ich Automechaniker.
Zwei Tage hast du sie nicht mehr losgekriegt. Genau, da hast du zu mir gesagt, ich bin Automechaniker. 4 Wochen später, Riesenknall, Unfall. Wir beide gucken uns an. Ich guck nur, bist du jetzt Automechaniker? Und du, okay, wir rennen los zur Unfallstelle.
Ich habe gesagt, jetzt um Erste Hilfe geht, bin ich kein Automechaniker. Ja. Aber wenn es um irgendwelche eingerissenen Zehennägel geht, bin ich sehr wohl Automechaniker. Also.
Ich wollte nur helfen.
Ja, du wolltest nur helfen. Ich hatte die 2 Tage an der Backe. Ich konnte nirgends mehr hingehen. Die ist mir überall hin gefolgt mit allen Wehwehchen, die sie je in ihrem Leben hatte.
Sorry.
Das macht doch nichts. Das ist schon lang vorbei. Aber es ist halt... passieren auch öfter solche Sachen.
Wir haben, glaube ich, dann ständig unsere Motorräder genommen und sind abgehauen.
Ja, klar. Aber es ist halt einfach so, wir können zwar viel reden, aber wir können auch gut zuhören.
Ja, oder einfach den anderen fühlen. Mhm. Ich glaube, das ist viel mehr wert, den anderen wirklich zu fühlen in seiner Essenz, anstatt das zu glauben, was er spricht.
Mhm.
Weil das könnte ja auch eine Lüge sein. Das ist ja auch wieder so ein Anzeichen für den Empath. Der checkt sofort, ob man angelogen wird oder nicht.
Ja, klar. Ja, Empathen fühlen das. Also sie wissen nicht unbedingt immer, was nicht stimmt, aber sie fühlen ganz sicher, wenn etwas nicht stimmt.
Mhm. Mhm.
Ich sag's auch nicht immer. Also ich meine, ich bin ja nicht, weißt du, es ist ja, wie soll ich sagen, manche brauchen das, sonst sollen sie es doch haben. Solange ich weiß, ob es stimmt oder nicht, das reicht mir völlig.
Mhm.
Wir sind alle unterschiedlich. Manche brauchen das einfach, irgendwelche Räubergeschichten zu erfinden. Ist doch okay.
Ich hatte ja früher sehr viele Schuldgefühle. Immer wenn ich für jemanden etwas nicht tun konnte oder nicht getan habe oder nicht geschafft habe oder wenn ich sozusagen das, worum mich jemand gebeten hat, nicht erfüllen konnte, hatte ich mega Schuldgefühle. Ich hatte auch Schuldgefühle, wenn ich zu spät kam. Ich hatte Schuldgefühle, wenn ich einen Job nicht erledigen konnte oder nicht zur richtigen Zeit erledigen konnte. Wenn ich auch nur einen Schreibfehler in einer Mail hatte, hatte ich schon Schuldgefühle. Also ganz, ganz schlimm ausgeprägt früher. Hat sich bei mir zum Glück relativiert, also es ist so manchmal ganz dezent. Aber ich habe gelernt, mir zu sagen, ich bin auch nur ein Mensch und ich habe mein Bestes gegeben.
Wir geben immer unser Bestes. Ja. Wir geben immer unser Bestes und du kannst nicht mehr als dein Bestes geben, ja.
Mhm.
Also das ist, und das ist gut genug.
Ja. Ist heute noch so, wenn ich einen Post mache und dann lese ich den vielleicht in 1-2 Wochen oder in 3 Monaten nochmal durch und denke, oh, da ist ein Schreibfehler. Früher, ey, ich hätte mich so geschämt und ich hätte mich so schlecht gefühlt und heute denke ich, ah ja gut, warst du zu müde oder warst du abgelenkt oder
sonst was. Wir sind perfekt unperfekt.
Ja, perfekt unperfekt.
Ja.
Absolut.
Ja. An meiner Tür ist übrigens ein Magnet, da steht drauf, ich bin nicht perfekt und ich arbeite auch nicht daran.
Ja.
Ja.
Aber dafür bist du sehr empathisch.
Ja, meistens.
Schön.
Ja, war ein schönes Gespräch mit dir.
Danke, fand ich auch. Danke fürs Hinhören.
Danke euch.
Wir würden so gerne erfahren, wie dir die Folge gefallen hat. Wenn du Lust hast, hinterlass uns doch einen liebevollen Kommentar. Und damit du keine Folge verpasst und wir wissen, dass wir die Arbeit nicht umsonst machen, abonniere unseren Kanal. Von Herzen Dank, Sophia und Tünde.